Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaften an der Universität Tübingen. Hallo, Herr Pörksen.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Herr Pörksen, ein Forschungsschwerpunkt von Ihnen, das habe ich rausgefunden, ist das Krisenmanagement. Können Sie denn in dieser Corona-Dauerkrise, habe ich mich gefragt, die medienwissenschaftliche Brille auch irgendwann mal absetzen?
Na, das fällt schwer. Man ist ja in so einer Doppelrolle dann, wenn man das gleichzeitig professionell beobachtet und andererseits eben auch wie alle anderen Menschen in diesem Land Betroffener ist. Also so ein betroffener Beobachter, das ist eigentlich die Doppelfunktion, in die mich die aktuelle Situation hineinkatapultiert.
Ja, und wir wollen zu dieser Stunde mit dem Krisenmanagement auch einsteigen. Wir werden gleich gucken, wie managt die Bundesregierung mit den Lockerungen, mit den Schnelltests diese Krise denn? Seit heute können alle Deutschen sich einen kostenlosen Schnelltest pro Woche sichern. Ich habe mal geguckt, unter jetzttestenberlin.de kann man sich einen Termin für Berlin machen. Ich habe mich durchgeklickt, das scheint für Samstag und Sonntag tatsächlich auch noch zu gehen. Da gibt es noch Termine. Bernhard Pörksen ist mein Gast, Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen. Herr Pörksen, werden Sie das Angebot wahrnehmen? Werden Sie einmal pro Woche einen Schnelltest machen?
Ja, ich finde es absolut sinnvoll, das zu tun und habe mir auch schon vor längerem einige solcher Schnelltests besorgt, die ich immer dann angewendet habe, wenn ich Menschen, die in besonderer Weise gefährdet sind, meine älteren, nun älteren Eltern besucht habe. Da habe ich mich vorher getestet. Sich herauszutesten aus dieser Pandemie, das ist ja schon ein lange diskutierter Vorschlag, der jetzt in die Umsetzungsphase geht.
Ja, und er wird ja auch sehnlichst erwartet, vor allem da, wo eben viele Menschen in einem Raum sind und auch nicht so gut raus können, zum Beispiel an Schulen. Da wird ja lange schon diskutiert, dass Schnelltests helfen könnten, eine gewisse Sicherheit zumindest zu haben. Die Grünchefin Annalena Baerbock kritisiert aber den Bundesgesundheitsminister und sagt eben, ja, so gut klappt's nicht. Ich möchte da gerne mal mit Ihnen reinhören.
Es gab Pilotprojekte zum Beispiel in Hessen, wo das hessische Gesundheitsministerium dafür gesorgt hat, dass Schnelltests zur Selbstanwendung an Schulen dort in der Pilotphase getestet worden sind. Jens Spahn hat die Zulassung so geschrieben, dass dann Lehrerinnen und Lehrer das aber nicht selber anwenden können. Deswegen kann Berlin die Schnelltests nicht anwenden, die sie eigentlich beschafft haben. Der hat für ein riesengroßes Chaos auch und gerade an den Schulen gesorgt, obwohl er ja Kindern und Jugendlichen Priorität einräumen wollte.
Also Schnelltests eigentlich gut, aber ein großes Chaos, sagt Annalena Baerbock von den Grünen. Stimmen Sie ihr dazu?
Ich würde es vielleicht etwas anders formulieren. Also wir sind ja in einer ganz bestimmten Phase jetzt dieser Pandemie. Es ist so ein Stimmungsgemisch aus allgemeiner Müdigkeit und Erschöpfung, aus Lockerungssehnsucht und vor allem, und darauf zielt auch diese Äußerung, massiver Enttäuschung nach dem gigantischen Erfolg, so schnell einen Impfstoff zu finden, ist jetzt eigentlich klar, es gibt die Mutation, es gibt die ernste Gefahr einer dritten Welle, es gibt zu wenig Impfstoff, zu wenig Tests, keine ausreichende Kontaktverfolgung durch die Gesundheitsämter und es gibt eine nicht funktionierende App. Und nach einem Jahr wissen wir hierzulande nach wie vor viel zu wenig über Ausbreitungs- und Ansteckungswege. Und das heißt, es klafft eine zunehmend drastischer, spürbare Begründungslücke zwischen den Zumutungen, die Bevölkerung seit fast einem Jahr auszuhalten hat und der fehlenden Effizienz der Virusbekämpfung. Und da ist der Umgang mit den Schnelltests, das Wecken von Erwartungen. Herr Spahn hat ja in verschiedener Hinsicht Erwartungen geweckt seit einem Jahr nunmehr, ob es um Masken geht, ob es um Impfen geht und die Impfgeschwindigkeit oder ob es jetzt um Tests geht. Da ist diese stärker spürbare Begründungslücke, fehlende Effizienz der Maßnahmen und gleichzeitig Zumutung in Richtung der Bevölkerung, die ist immer drastischer und dramatischer erlebbar. Also das heißt, die Pandemiepolitik driftet eigentlich in ein Legitimationsproblem und dem versucht man nun zu entkommen, indem man auf Probe lockert.
Da höre ich ja doch einen Vorwurf mit dieser Begründungslücke, die Sie gesagt haben, einen Vorwurf an die Regierung. Es ist aber ja zum Beispiel so, dass Bundesfinanzminister Scholz gesagt hat, ab April wird sehr viel mehr geimpft werden können, bis zu 10 Millionen Dosen pro Woche können da verimpft werden. Der Impfstoff von Johnson & Johnson steht kurz vor der Zulassung. Es passiert ja was. Also es ist ja nicht so, dass die Politik da untätig ist.
Nein, das ist ganz gewiss richtig. Aber Sie sehen ja auch, diese Corona-Bekämpfung ist, wenn man so will, historisch gesprochen das größte Parallelexperiment im vergleichenden Regieren. Und das bedeutet, dass Menschen eben sehr unmittelbar sehen, sehr unmittelbar erleben, wie ungleich viel effektiver andere Staaten und Nationen, die man gerade noch kritisiert hat, denken Sie an die USA, denken Sie an Großbritannien, nun durch diese Krise hindurchkommen. Und das verstärkt diese allgemeine Enttäuschung und auch die Kritik an der Leistung der Bundesregierung und auch an dem Stimmengewirr. Also es setzt ja im Moment so eine Art Schwarze-Peter-Spiel ein. Und man muss aber eines sagen, dass Bund und Länder gemeinsam einfach nicht schnell genug und entschieden genug gehandelt haben.
Gibt es da dann aber einen Ausweg? Also wenn Sie sagen, die Kommunikation hat nicht funktioniert. Es gibt ja jetzt diese grün-blaue Tabelle, diese berühmte. Die hat ja wenigstens eine Art Plancharakter. Wäre das der Ausweg?
Ja, das ist, ich weiß nicht, ob das gleich der Ausweg ist. Also das ist ein Strategiewechsel, nämlich die Lockerung auf Probe, das hat man gemacht, aber man darf an der Stelle auch Krisenkommunikation nicht überschätzen. Krisenkommunikation kann nicht alles heilen. Krisenkommunikation kann nicht überdecken, dass es hier ein Strategieproblem gab. Also eine noch so raffinierte Rhetorik der besänftigenden Appelle wäre ganz illusionär, um jetzt nun diese Stimmung, dieses Stimmungsgemisch aus Pandemiemüdigkeit oder Lockerungssehnsucht und gleichzeitig massiver Enttäuschung nun in irgendeiner Weise zu dämpfen. Also da würde man Kommunikation überschätzen. Eigentlich geht es um eine faktische Handlungsschwäche, die sich im Moment zeigt.
Eine faktische Handlungsschwäche, attestiert Bernhard Pörksen der Bundesregierung, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Bernhard Pörksen ist hier zu Gast. Er ist Professor für Medienwissenschaften an der Universität Tübingen. Und wir möchten die Themen des Tages heute beleuchten. Und eines dieser Themen ist das Maskengate in der Union. Eine Kollegin aus dem Hauptstadtstudio hat das so genannt. Ich fand diesen Begriff ganz passend. Es geht nämlich um zwei Bundestagsabgeordnete, die eine Provision kassiert haben sollen für eingefädelte Maskendeals. Da geht es um Georg Nüßlein von der CSU und Nikolaus Löbel von der CDU. Und Herr Pörksen, beide Politiker haben jetzt ihren Rücktritt aus der Unionsfraktion angekündigt mit sofortiger Wirkung. Ist damit der Fauxpas abgegolten?
Nein, ich würde nicht sagen, dass der abgegolten ist. Man sieht das ja auch an den Reaktionen innerhalb der CDU. Man ist hier ganz erkennbar nervös am Vorabend, wenn man so will, der Wahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Und die Frage ist, warum die beiden nicht sehr viel entschiedener Konsequenzen ziehen und sofort aus dem Parlament ausscheiden. Und darauf drängt nun die CDU, darauf drängen nun auch Einzelne aus der CSU. Man hat schlicht und einfach Angst, gewissermaßen vom Skandalvirus nun infiziert zu werden. Und die öffentliche Empörung ist aus meiner Sicht zu Recht groß. Denn hier geht es um ja, den Verdacht, dass zwei gewählte Politiker nun versucht haben, eine Notlage auszunutzen und mithilfe der eigenen politischen Kontakte sich zu bereichern. Das ist der Verdacht.
Sie haben gerade schon die Reaktion angesprochen. Ich würde gerne mal reinhören, was der CSU-Chef Markus Söder gesagt hat. Der hat sich nämlich dazu geäußert, heute Morgen im Morgenmagazin. Und er hat gesagt, Fraktion verlassen, das reicht möglicherweise nicht.
Besser und konsequenter wäre es noch, das Mandat abzugeben. Denn auch da entsteht der Eindruck, warum jetzt noch 3-4 Monate Mandat behalten. Möglicherweise aus auch wieder anderen Motiven. Wir werden uns heute Nachmittag noch mal im Präsidium der Partei unterhalten. Wir haben einen klaren Verhaltenskodex und auch dagegen ist es ein klarer Verstoß.
Ja, und jetzt ist es ja so, Sie haben es auch gerade schon selber gesagt, da gibt es Wahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz nächstes Wochenende. Auch die Bundestagswahl ist nicht mehr weit hin. In einem halben Jahr ist es soweit. Wenn Markus Söder jetzt fordert, sofort alle Ämter ruhen lassen, sofort auch aus dem Bundestag sich zurückziehen, hat er da recht? Versucht er da irgendwie noch Schadensbegrenzung zu schaffen?
Ja, Sie haben ganz richtig gesagt, aus meiner Sicht, das ist ein Versuch der Schadensbegrenzung, denn die Angst ist ja, wenn man nur nicht entschieden genug handelt, dann schwappt gewissermaßen dieses Problem auf die eigene Partei in ganz anderer Weise über. Und man muss sich dann vorwerfen lassen, man habe nicht entschieden genug sich abgegrenzt. Und der Umgang mit dem Skandal, das ist ein Mechanismus, den wir sehr oft beobachten, der Umgang mit dem Skandal wird dann zum eigentlichen Skandal. Also diese Empörung über den Umgang mit der Empörung, Die versucht man nun im Moment zu dämpfen, indem man sich hektisch und entschieden und aus meiner Sicht zu Recht distanziert. Denn es gibt in der Tat keinen Grund, dass die beiden nun ihr Mandat behalten. Also ich habe mir die Rechtfertigung angeguckt. Herr Löbel spricht von dem Schutz der Mitarbeiter. Also betreibt so eine Art im Moment der Skandalisierung, moralisierende Selbstaufwertung zum Schutz der eigenen Position. Und Herr Nüßlein spricht von eigenen Belastungen. Aber der eigentliche Vorwurf, um den es doch geht, der eigentliche Vorwurf, man habe eine Notlage ausgenutzt auf unmoralische Art und Weise, der wird von beiden jeweils nicht wirklich adressiert und nicht wirklich aufgegriffen. Und insofern hat die CDU jetzt diese Diskussion und hat dieses Problem.
Und jetzt kam gerade eben eine ganz aktuelle Meldung rein. Nicolas Löbel hat offenbar sein Mandat jetzt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Also auch da scheint diese Diskussion wirklich immer weiter sich zu drehen. Ist das jetzt eben dann die adäquate Reaktion? Kann das die Union oder den Schaden von der Union irgendwie abmildern?
Also es dämpft sicher die öffentliche Empörung. Und Sie sehen daran eben auch die Macht öffentlicher Empörung. Also jemand versucht sich bis vor kurzem, bis zum Moment gerade noch, diese Meldung kannte ich jetzt noch nicht, bevor ich hier in das Sendestudio eingetreten bin.
Gerade taufrisch.
Versucht die Macht öffentlicher Empörung zu brechen und beweist sie eben dadurch. Also diese entstehende öffentliche Aufmerksamkeit und die aus meiner Sicht berechtigte Wut im Angesicht eines solchen Verhalten, die kann dann eine Karriere oft in allerkürzester Zeit auch beenden. Auch Netzwerke der Macht, auch Verbindungen vollkommen neu sortieren. Der Skandal ist, wenn Sie so wollen, ein urdemokratischer Akt, wenn er berechtigt ist, wenn die Skandalisierung berechtigt ist, packt gewissermaßen zu, sortiert Netzwerke neu, beendet auch eine Karriere und führt gewissermaßen nun zur sofortigen Abwahl dieses Politikers.
Reicht denn da aber ein Skandal? Also es sind ja jetzt eben nicht die einzigen. Auch diese Woche war noch ein dritter Politiker im Fokus, Axel Fischer. Der hat einen Anfangsverdacht der Bestechlichkeit. Da geht es um Aserbaidschan und Äußerungen, die pro Aserbaidschan sozusagen gekauft wurden, wenn man so möchte. Es gab auch andere Fälle, auch schon in früherer Vergangenheit. Hat die CDU vielleicht ein strukturelles Korruptionsproblem und reicht da vielleicht nicht ein Skandal, um eben da alles mal durchzukehren?
Also die sicher sinnvolle Reaktion wäre jetzt zu sagen, man sperrt sich auch seitens der CDU und seitens der CSU nicht weiter gegen die Transparenzoffensive, die es seit langem gibt. Also wir müssen ja wissen, wer steht mit wem in Kontakt, wird aus welchen Töpfen womöglich noch zusätzlich bezahlt, wie groß ist der Einfluss von Lobbyisten. Das ist für eine Demokratie eminent wichtig. Das ist für Wählerinnen und Wähler eminent wichtig, genau dies zu wissen. Und man kann hoffen, und das wäre das Gute im Schlechten oder der positive Effekt eines solchen Skandals, dass es nun in der zukünftigen Legislaturperiode eine ganz andere Transparenz der Abgeordneten gibt, dass in anderer Weise offengelegt wird, woher bezieht man Zusatzeinkünfte, aus welchen Quellen kommen die, wie kommen die im Detail zustande. Und das scheint mir tatsächlich ein wichtiger Lerneffekt, vor dem zumindest Teile der CDU noch stehen, um es mal vorsichtig zu sagen.
Und wer weiß, gerade letzte Woche sind Pläne auf den Weg gebracht worden für ein neues Lobbyregister von CDU und SPD. Und gerade bei diesem Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, hat die CDU sich auch gesperrt bei diesen Nebeneinkünften. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Bernhard Pörksen ist hier bei mir zu Gast. Er ist Professor für Medienwissenschaften an der Uni Tübingen. Mexit, so wird das ja oft genannt, weil Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle vor einem Jahr das britische Königshaus verlassen haben und nach L.A. gezogen sind. Und jetzt, heute Nacht, lief ein sehr lang erwartetes Interview mit Prinz Harry und seiner Frau Herzogin Meghan im US-Sender CBS. Und die Interviewerin war Oprah Winfrey. Und in diesem Interview, da, ja, sage ich mal, nehmen Sie nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund. Denn es gibt den Vorwurf zum Beispiel des Rassismus im britischen Königshaus. Und Bernhard Pörksen ist jetzt hier bei mir zu Gast. Und uns zugeschaltet ist außerdem unsere London-Korrespondentin Christine Heuer. Und Herr Pörksen, erstmal die Frage an Sie. Sie sind ja Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen, beobachten auch solche Skandalisierungstendenzen, hatten wir auch gerade schon. Wie viel Sprengstoff steckt denn in diesem Interview?
Aus meiner Sicht enthält dieses Interview tatsächlich viel Sprengstoff. Sie haben einige der Darlegungen erwähnt, insbesondere der Rassismusvorwurf, der ja dann nicht konkretisiert wird. Das ist ein relativ diffuser Vorwurf gegenüber einzelnen Mitgliedern des Königshauses. Der enthält tatsächlich Sprengstoff, das muss man so sagen.
Ja, und die Frage an Sie, Frau Heuer. Heute Nacht haben Sie sich das Interview in voller Länge reingezogen, sage ich jetzt mal. Welche wichtigen Aussagen stecken denn darin aus Ihrer Sicht?
Ja, ich möchte das stützen, was Herr Pörksen sagt, weil die allerwichtigste Aussage ist eine über den angeblichen Rassismus in England und speziell im englischen Königshaus. Da war die erschütterndste Aussage, dass der gemeinsame Sohn Archie nicht Prinz werden sollte. Den Titel führt das Kind nicht, weil man ja nicht wissen konnte, wie schwarz er sein würde. Darüber habe es Diskussionen innerhalb der Familie gegeben. Das hat Herzogin Meghan heute erzählt und da hat dann die Moderatorin, die Interviewerin Oprah Winfrey auch unglaublich nachgefragt. Wir hören uns das mal an.
Concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
What? How dark your baby is going to be?
Potentially, and what that would mean or look like.
Ooh. And you're not going to tell me who had the conversation?
I think that would be very damaging to them.
So, also immerhin hat Meghan nicht die Frage beantwortet, wer die Frage nach der Hautfarbe dieses ungeborenen Kindes aufgeworfen hat. Sie hat außerdem gesagt, dass sie Suizidgedanken hatte, dass sie sich schutzlos ausgeliefert fühlte, keine Hilfe vom Königshaus bekommen habe. Und Harry, der dann später zu dem Interview dazukam, der hat dann noch erzählt, dass er von seinem Vater Prinz Charles schwer enttäuscht sei. Der habe ja zwischenzeitlich nicht mal mehr Anrufe von ihm angenommen. Und er hat auch gesagt, er fühlte sich in der Falle. Und in dieser Falle, sagt er, säßen eben Prinz Charles und auch sein Bruder William nach wie vor.
Ja, und ich finde, man hat gerade an der Reaktion von Oprah Winfrey tatsächlich auch diese Tiefe dieser Vorwürfe ganz gut gehört. Herr Pörksen, ich habe mir mal ein paar Schlagzeilen angeschaut zu dieser Sache. Da schreiben die Zeitungen von Kriegserklärung, von Sie zünden die Bombe oder auch die dpa, die nennt das Ganze einen royalen Bürgerkrieg. Ist dieses Kriegsvokabular, schwieriges Wort, ist das passend für diesen Fall?
Nun, ich würde es so nicht beschreiben. Ich persönlich bin kein Freund von Kriegsmetaphern. Sie setzen die Unterscheidung von Freund und Feind und sie taugen in der Regel zur Dramatisierung. Und man muss ja auch eines sagen. Die Art, wie diese Geschichte dieses Interviews jetzt erzählt wird, nämlich als Schlammschlacht zwischen dem Königshaus und den abtrünnigen Königskindern, verbirgt etwas sehr Entscheidendes, nämlich die Verantwortung des Medienbetriebs selbst. Der Prinz Harry hat ja immer wieder darauf hingewiesen, wie sehr dieses Urtrauma der gejagten Prinzessin Diana, die ja gewissermaßen von Paparazzi in den Tod gejagt wird, wie sehr dieses nachwirkt, wie toxisch die britische Boulevardpresse, die Murdoch-Blätter agieren, wie wenig man gewissermaßen ein eigenes, selbstständiges Leben zu führen vermag. Und ich würde sagen, die Art, wie diese Geschichte jetzt erzählt wird, macht eine andere Geschichte unsichtbar. Denn wir reden auch über die ungeheure Zudringlichkeit der Boulevardpresse, die Menschen schlicht und einfach zur Jagd ausgeschrieben hat. Und diese andere Geschichte scheint mir wichtig. Natürlich gibt es noch weitere Geschichten, die sich in diesem Interview verbergen. Also man hat das ja mit Inszenierung und Gegeninszenierung zu tun und letztlich auch das gehört, glaube ich, zu einem gesamten Bild mit einer globalisierten Emotionsindustrie und damit mit Big Business. Also für dieses Interview wurde, so hat das Wall Street Journal geschrieben, $9 Millionen bezahlt. Die Werbezeiten sind außerordentlich teuer und auch Oprah Winfrey und die beiden Beteiligten haben ja in so einem Zusammenspiel immer wieder neue Cliffhanger produziert und Hinweise darauf gegeben, Vorsicht, da kommt noch was. Also das ist ein ganz merkwürdiger Fall von erschütternder Enthüllung, Big Business, authentischer Selbstkundgabe und massiv erlebbarer Inszenierung. Irgend so eine Art Zwitter zwischen einem Märchen für Erwachsene und einer tatsächlichen Enthüllungsgeschichte.
Ja, und Frau Heuer, dann die Frage an Sie, dieses Märchen und Enthüllungsgeschichte, wie wird das denn in Großbritannien aufgegriffen? Was gibt es da für Reaktionen?
Ja, es ist wieder genauso, wie Herr Pörksen sagt. Also die Experten sind in den Ring gestiegen und die scheiden sich ganz klar nach Freund und Feind. Die einen treten fürs Königshaus ein, die sagen, Rassismus war nicht das durchgängige Motiv in der Kritik an Meghan Markle. Sie habe sich auch so verhalten, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, sei öffentlichkeitsscheu gewesen, gleichzeitig aber habe sie natürlich als Royal Bilder liefern sollen. Das war ihr Job, dafür wird sie auch bezahlt und lebt ein gutes Leben. Also die eine Seite, eben die Windsor-freundliche, der ist das alles zu platt jedenfalls. Die andere Seite sagt, genau wie Herr Pörksen es angedeutet hat, genau, es ist wie bei Diana, nur schlimmer, weil nämlich bei Herzogin Meghan jetzt natürlich der Rassismus greift und die sozialen Medien das alles sehr, sehr verstärken. Allerdings möchte ich auch mal sagen, die beiden Akteure hier, Meghan und Harry, die bedienen natürlich auch dieses Bild. Die wissen, die sind sich ja bewusst, dass ihre Schilderung eine Schablone ist, die auf die Biografie und auf das Schicksal von Prinzessin Diana passt. Also das ist jetzt auch nicht nur ein Zufall. Vielleicht noch ganz kurz, hier fragen sich alle, ob und wie das Königshaus reagieren wird. Eigentlich hieß es ja, der Palast wird sich dazu nicht äußern, aber die Vorwürfe, die sind jetzt so schwer, dass man sich kaum vorstellen kann, dass die Royals sie wirklich unwidersprochen so stehen lassen können.
Einschätzungen von Christine Heuer, unserer London-Korrespondentin. Und vielen Dank an Sie erstmal. Und Herr Pörksen, Sie bleiben noch weiterhin bei uns hier in der Sendung im Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen gleich über den Internationalen Weltfrauentag. Heute ist Weltfrauentag. Wenn man aber zum Beispiel den Fernseher einschaltet, dann sieht man da vor allem männliche Experten. Also vor allem in der Corona-Berichterstattung zum Beispiel sieht man da Christian Drosten und seine Kollegen, die kommen da zu Wort. Und ich sage ganz bewusst Kollegen, denn eine Studie der Malisa-Stiftung und der Universität Rostock hat gezeigt, dass im ersten Lockdown im April nur eine von 5 ExpertInnen im Fernsehen weiblich war. Bernhard Pörksen ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen und er ist mein Gast in dieser Stunde für die Themen des Tages. Herr Pörksen, eine von 5 ExpertInnen im Fernsehen weiblich bei der Corona-Berichterstattung. Überrascht Sie das?
Nein, das überrascht mich nicht, denn wir haben in der Tat schon seit längerem Befunde, die in diese Richtung weisen. Also wie häufig kommt jemand vor? Da gibt es eine Ungleichbehandlung. Aber auch in der Frage, wie kommt jemand vor? Wie wird jemand repräsentiert? Und dann sehen wir, und das ist tatsächlich keine gute Nachricht, kein guter Befund, dass männliche Talkshow-Teilnehmer zum Beispiel, um jetzt bei dieser Untersuchung zu bleiben, in der Regel in ihrer Rolle als Experte präsentiert werden, wohingegen Frauen häufiger in ihrer möglichen Bedeutung als Betroffene, die irgendwie Schwierigkeiten haben mit dem Homeoffice, mit der Kindererziehung, mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf nun gespiegelt werden. Und das ist in der Tat alles andere als angemessen. Sie sehen an diesem Beispiel, welche gewaltige Verantwortung auch Medienmacher und Medienmacherinnen haben. Und dass Medien so etwas sind wie Wirklichkeitsmaschinen. Sie stellen Wirklichkeits- und Weltbilder her. Und diese Wirklichkeits- und Weltbilder sind dann unter Umständen für Tausende, Hunderttausende, Millionen von Menschen maßgeblich. So funktioniert unsere Normalität. So ist unsere Normalität. Und das ist insofern sehr wichtig, dass Medien sich hier sensibel zeigen, sich in anderer Weise um Gerechtigkeit, um Ausgleich, um den nuancierten, um den genauen Blick bemühen.
Ja, Sie haben es gerade ganz richtig gesagt, Medien sind Wirklichkeitsmaschinen und einige Medien fassen sich da auch an die eigene Nase. Also der Spiegel hat zum Beispiel selbstkritisch mal nachgezählt und heute veröffentlicht, dass in den Spiegelartikeln mehr als 3-mal so häufig Männer erwähnt werden wie Frauen. Und ich muss zugeben, auch bei uns in der Redaktion, da ist ein Bewusstsein dafür da. Aber oft ist es im tagesaktuellen Geschäft tatsächlich so, dass man dann doch den Experten, sage ich jetzt mal, den man eben schon oft angefragt hat, dann doch nochmal anfragt, weil es dann schneller geht zum Beispiel. Was würden Sie als Medienwissenschaftler denn den Medien da antragen, um die Selbstkritik da vielleicht auch, um dieser Selbstkritik Taten folgen zu lassen? Also wie kann man das angehen, dass es eben nicht nur bei so einem Bewusstsein bleibt?
Also sicher ist es gut, überhaupt erstmal dieses Bewusstsein zu entwickeln. Und insofern hat mir auch dieser Spiegelartikel vom heutigen Tag außerordentlich gefallen. Aber denken Sie an ein Projekt, wie das die BBC aufgelegt hat. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Großbritannien hat so etwas gestartet, was man 50-50 nennt. Also Frauen sollen entsprechend eben ihrem Anteil an der Bevölkerung völlig gleichberechtigt vorkommen. Und trotzdem erleben wir etwas, und Sie haben es erwähnt, was man so die Trägheit von Strukturen nennen könnte und die Bequemlichkeit der Reaktion, der eingeschliffenen Routinen und Reaktion. Ulrich Beck, der ja leider verstorbene Soziologe, hat diese Bequemlichkeit und Trägheit in den Geschlechterdebatten schon 1986 mal auf die, wie ich finde, noch immer passende Formel gebracht: hohes Verbalengagement bei gleichzeitiger weitgehender Verhaltensstarre. Also wir reden und auf der Ebene der konkreten Handlungen passiert dann unter Umständen, das gilt längst nicht für alle Bereiche, passiert dann unter Umständen recht wenig. Aber wenn Sie sich den sogenannten Gender Pay Gap anschauen, also den Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern, dann liegt der in Deutschland nach wie vor stabil bei 19%. Oder wenn Sie sich anschauen, wie viele Frauen in einem Vorstand eines Unternehmens repräsentiert sind, dann sind das nach wie vor noch immer viel zu wenig. Und auch in manchen Chefredaktionen, so habe ich mir sagen lassen, so ganz von außen betrachtet, sind Frauen noch nicht überrepräsentiert.
Sie haben ja gerade das Projekt der BBC 50-50 schon angesprochen. Das ist ja, wenn man so will, eigentlich eine Quote. Wenn man aber dann sagt, gut, es geht offensichtlich nur über Quoten, hat man dann nicht eine Art Ergebnisgleichheit, die aber nicht unbedingt eine Chancengleichheit ist?
Na, sehen Sie, Sie müssen ja sehen, was passiert ist in den letzten Jahren. Es haben ja viele Menschen, die sich für mehr Gleichberechtigung engagieren, sehr lange auf den ermahnenden Appell gesetzt. Das war sozusagen das zentrale rhetorische Instrument, der ermahnende Appell. Und was hat man erlebt? Man hat gesehen, dass es diese eigene Trägheit der Alltagspraxis gibt und dass der ermahnende Appell gegen diese Trägheit der Alltagspraxis schlicht und einfach nicht ankommt. Und dann ist eine Quote, so sehr man sie im Einzelnen auch kritisieren mag, so sehr sie auch im Einzelfall womöglich Ungerechtigkeiten produziert, ein zumindest wirksameres, effektiveres Interventionsinstrument in die sozialen Verhältnisse.
Der Professor für Medienwissenschaften Bernhard Pörksen von der Uni Tübingen ist hier bei mir zu Gast. Und anlässlich des Frauentages haben auch wir hier im Programm verschiedene Themen aufgegriffen. Und zum Beispiel finden Sie auch in unserer App DLF Audiothek auf der Seite 1 unter Entdecken ausschließlich Interviews mit Frauen. Gucken Sie doch gerne mal rein. Mein Gast hier im Studio ist Bernhard Pörksen. Und Herr Pörksen, diese Stunde, die ist jetzt fast schon zu Ende, aber ich habe noch eine Frage an Sie. Sie sind bekannt dafür, dass Sie es schaffen, als Professor für Medienwissenschaft an der Uni Tübingen Forschungsinhalte ziemlich praktisch runterzubrechen und zu vermitteln, auch in der Lehre. Haben Sie da einen Trick in Corona-Zeiten? Wie schaffen Sie es, Dinge zu vermitteln an Ihre Studierenden, wenn man sich eigentlich gar nicht direkt sieht?
Nun, das ist tatsächlich sehr schwierig, denn wir erleben jetzt ja eine Kommunikation, die so einen totalen Imperativ des immer Funktionierens und des immer Arbeitens unterliegt. Also ich habe mir überlegt, wie kann man in den Vorlesungen jetzt wieder das Spontane, Flüchtige, Begeisternde und Improvisierende stärken und eine Miniform, keineswegs ein Allheilmittel, ist etwas, was ich die Frage der Woche nenne. Also die Studierenden schicken mir eine Frage, die gar nicht unbedingt mit der Vorlesung selbst zu tun haben soll, mit den Medienthemen aber schon. Und dann versuche ich darüber einen 10-minütigen Vortrag vorzubereiten, idealerweise möglichst lebendig. Und dann diskutieren wir, dann gehen wir in die offene Debatte und Diskussion. Und wer die Frage der Woche gestellt hat, gewinnt ein Buch. Also das war so ein bisschen Spaß in dieser latent deprimierenden Stimmung der Pandemie. Aus meiner Sicht fehlt der aktuellen Kommunikation, niemand möchte die digitalen Instrumente jetzt missen, aber fehlt genau das Spontane, Flüchtige, Improvisierende. Und das gilt es wieder zurückzuholen, jenseits der grauen Funktionalität.
Schöne Idee, die Frage der Woche. Dann vielen Dank an Sie, Herr Pörksen. Danke für diese Stunde, für den Start in die Woche. Und danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei waren.